Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus SIM.
Schalt es aus einem Raum in der Notaufnahme. Eine 88-jährige Patientin wurde vom Rettungsdienst gebracht und wird gerade umgelagert. Sie ist im Seniorenheim gestürzt, das rechte Bein ist verkürzt und außen rotiert und später bestätigt sich der initiale Verdacht einer Schenkelhalsfraktur. Die Patientin ist im Rahmen ihrer weit fortgeschrittenen Demenz desorientiert. Sie weiß nicht, was mit ihr gerade passiert und warum sie überhaupt im Krankenhaus ist. Sie ruft, wie gehört, zwischenzeitlich zusätzlich auch noch laut um Hilfe. Also für alle Beteiligten eine unzufriedenstellende, sehr stressige Situation, denn offensichtlich hat die Patientin starke Schmerzen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Mein Name ist Wiebke Brenneisen.
Und ich bin Michaela Palke.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Akutschmerztherapie bei älteren Patientinnen. Mein heutiger Gast ist Michaela Palke. Sie ist Fachärztin für Anästhesie, Schmerztherapeutin, Intensiv-, Palliativ- und innerklinische Akut- und Notfallmedizinerin und in ihrer Klinik als Oberärztin tätig. Bevor wir uns nochmal der Patientin in der Notaufnahme zuwenden, zuerst an dich, Michaela, die Frage, warum ist es denn überhaupt notwendig, sich bezüglich Schmerztherapie im Alter Gedanken zu machen, und kann ich da nicht die gleichen Grundsätze anwenden wie bei jüngeren Erwachsenen?
Leider nein. Aber generell sollte man sich ja über die Schmerztherapie bei Menschen Gedanken machen als Mediziner, da wir eigentlich täglich damit konfrontiert sind, egal in welcher Disziplin man nun tätig ist. Es ist eine allumfassende Emotion, und spätestens, wenn man sie selber mal erlebt, denkt man sich, dass man sich da besser mal mit beschäftigt. Und da ja unsere Gesellschaft immer älter wird und das in der charmanten Uhrenform und die Wahrscheinlichkeit, an Schmerzen zu leiden, auch mit dem Alter steigt, wird dieses Problem oder Herausforderung immer wahrscheinlicher.
Aber was macht es denn konkret zum Problem?
Die vielen Variablen, die man dabei beachten muss.
Kannst du darauf ein bisschen eingehen, welche Variablen das sind?
Gerne. Zum einen lassen im Alter die Leistung und die Regenerationsfähigkeiten des Körpers ab. Das Immunsystem wird schwächer, das Herzzeitvolumen nimmt ab. Die Niere und die Leber haben deutlich weniger Ausscheidungskapazität, während das Körperwasser und die Muskelmasse nur so dahinschwinden, steigt der Körperfettanteil. Und dann wird man ja auch gerne noch zum Sammler von Erkrankungen, und denen begegnen wir ja als Mediziner gerne mit der Polypharmazie.
Kannst du erklären, was Polypharmazie bedeutet?
Polypharmazie ist die Einnahme von 5 oder mehr Medikamenten, die systemisch wirksam sind. Und das ist ja selbsterklärend, dass je mehr Spieler man quasi in so ein System bringt, desto chaotischer wird es. Und damit ist es häufig so, dass man mit seiner Schmerztherapie im Alter deutlich übers Ziel hinausschießt oder, weil man das schon mal erlebt hat, am besten gar nicht therapiert.
Also beides keine guten Alternativen oder keine Ansätze. Das heißt, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe und den ganzen Faktoren, die du genannt hast, wichtige Faktoren eben für die Pharmakotherapie, hinzu kommt dann eben ja auch noch die Wechselwirkung aufgrund der Polypharmazie. Das heißt, man kann eigentlich gar keine allgemeingültige Aussage treffen bezüglich Analgetika-Therapie beim älteren Menschen?
Doch, kann man. So pessimistisch das zuvor Gesagte klingt, kann man daraus durchaus etwas schließen. Egal ob akuter oder chronischer Schmerz, wobei wir uns ja hier mit dem akuten Schmerz befassen. Je älter und oder kränker der Patient ist, sollte man die Startdosis des Analgetikums niedrig wählen, das Dosierungsintervall verlängern und langsam die Dosis steigern. Oder für unsere Freunde des Anglizismus, start low, go slow.
Also das ist ja schon mal ein guter Therapieansatz oder ein Merkspruch, den man mitnehmen kann in seine klinische Praxis. Dann bleibt ja nur noch zu fragen, gibt es denn auch noch das Analgetikum, was ich geben könnte?
Das wäre schön. Dann würde ich auch von dem Pharmaunternehmen Aktien kaufen. Nein, also man muss individuell therapieren, so wie man das bei jedem machen muss oder sollte. Man kann sich aber mit ein paar Fragestellungen behelfen. Und zwar, was hat er, ich werde jetzt immer er sagen, an Erkrankungen und Medikamenten? Was hat er nicht an körperlichen Funktionen? Da sollte man das Labor beachten, die GFR, die Leberwerte, aber bitte auch das Blutbild. Was kann er? Kann er Oralmedikamente zu sich nehmen oder ist eine parenterale Therapie oder in der Palliativmedizin häufig subkutane Gabe notwendig? Und was will der Patient eigentlich? Wie hoch ist der Leidensdruck gegenüber der Angst vor Nebenwirkungen? Ältere Patienten erzählen mir häufig, dass sie überhaupt keine Medikamente nehmen wollen, obwohl sie starke Schmerzen haben, weil sie mehr Angst vor den Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit oder aber auch Sturzereignisse und dass sie in ihrer Autarkie noch mehr eingeschränkt werden. Da muss man sicherlich den Patienten immer sehr gut aufklären und mit ihm einfach zusammen versuchen, realistische Ziele zu setzen.
Finde ich super, wie du das hergeleitet hast, dir diese 4W-Fragen und so quasi à la Sesamstraße. Aber da fällt mir spontan noch eine fünfte ein, auf die wir ja vielleicht noch im Folgenden eingehen können oder zu sprechen kommen. Kommen wir aber erstmal zurück zu unserer Patientin in der Notaufnahme, die nun ja offensichtlich einen akuten Schmerz hat. Wie gesagt, sie ist 88 und hat eine Demenz. Zusätzlich ist noch bekannt, dass sie eine chronische Niereninsuffizienz hat. Die GFR ist mit 45 deutlich eingeschränkt und eine arterielle Hypertonie. Die Dauermedikation besteht aus Amlodipin, Bisoprolol, Simvastatin und Risperdal. Vom Rettungsdienst, leider ist der Transport ohne Notarzt erfolgt, hat die Patientin bisher keine Therapie erhalten. Und die pflegerische Kollegin in der Notaufnahme schlägt nun mal direkt vor, lass uns mal 7,5 Milligramm Pyretramid geben. Der Assistenzarzt der Unfallchirurgie hat heute seinen allerersten Dienst und überlegt noch mal ganz kurz, ob der Dosis und des Alters der Patientin und ist sich einfach unsicher, möchte aber natürlich schon auch schnell helfen. Und er ruft dich an, dich als Schmerztherapeutin, und fragt noch mal nach. Und da wäre die Frage, 7,5 Dipi geben oder hast du vielleicht eine andere Herangehensweise oder einen anderen Vorschlag?
Also erstmal positiv zu erwähnen ist ja, dass die Kollegin erkannt hat, dass die Patientin Schmerzen hat und sie auch ernst nimmt. Das ist ja schwierig bei Demenz. Aber die Patientin hat es ja schon durch ihre Körpersprache und Lautäußerung quasi mitgeteilt. Gut finde ich auch, dass der Kollege nochmal nachfragt, weil man hat sich ja schon für eine Therapie entschieden. Aber mit 7,5 Dipidolor kann es natürlich sein, dass man schnell übers Ziel hinausschießt bei dieser älteren Patientin. Ich bin übrigens sehr erstaunt über die geringe Anzahl an Medikamenten, aber das ist ja eigentlich wünschenswert. Ich würde dem Kollegen erstmal an das WHO-Stufenschema erinnern und da würde ich durchaus erstmal mit Stufe 1 beginnen, weil die Schenkelhalsfraktur ein nozizeptiver Schmerz ist, der eigentlich ganz gut auf NSAR reagiert. Allerdings im Rahmen der eingeschränkten GFR wäre das jetzt nicht das Medikament der Wahl, aber die WHO Stufe 1, also die Nicht-Opiat-Allergetika, haben ja durchaus noch etwas anderes im Programm. Und da würde ich dem Kollegen erstmal Paracetamol empfehlen.
Diesen Vorschlag, den befolgt er allerdings, fragte dich direkt auch nach einem Plan B, weil er so ein bisschen skeptisch ist, ob Paracetamol ausreicht.
Gern. Es ist immer gut, einen Plan B zu haben. Ich würde ihm jetzt erstmal empfehlen, wie gesagt, Paracetamol zu geben. Und da sollte er sich vielleicht eher an dem Körpergewicht orientieren als an einem festen Regime. Die Dosierung IV, damit es auch schnell anflutet in diesem Fall, wäre 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Um das Vorhergesagte zu würdigen, würde ich vielleicht mit 10 Milligramm anfangen. Ist auch einfacher zu rechnen. Und sollte das nicht ausreichen, also sollte die Patientin sich in ihrem Verhalten nicht verändern, kann man noch ein zweites Medikament aus dieser Stufe nehmen. Und da würde ich das Metamizol empfehlen. Es ist auch schön einfach, denn die Dosierung IV ist gleich mit dem zu Paracetamol.
Also zwei NOPAs kombinieren?
Ja, Wenn sie unterschiedliche Wirkmechanismen haben, macht das durchaus Sinn. Es macht wenig Sinn, zwei zu kombinieren mit demselben Wirkmechanismus, wie zum Beispiel jetzt Ibu und Diclo. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Nebenwirkungen produziert und schwerwiegende, deutlich höher. Aber Metamizol und Paracetamol haben unterschiedliche Wirkmechanismen und man kann sie sehr gut kombinieren. Das machen wir zum Beispiel auch bei uns im ambulanten Setting. Dort kombinieren wir häufig Paracetamol und Ibuprofen und geben noch zusätzlich als Co-Analgetikum Magnesium und haben festgestellt, dass die Patientin damit eine gute Analgesie hat. Das könnte man dem Kollegen hier auch noch raten, dass er vielleicht Magnesium mit hinzunimmt, 30 bis 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ausnahme wäre natürlich eine Hyperkaliämie, weil Magnesium das Kalium weiter steigen lässt. Aber davon wird ja hier nicht berichtet.
Jetzt hast du Metamizol aufgeführt und da kommt natürlich unweigerlich die Frage nach der Agranulozytose und deren Risiko.
Möchtest du die lange, lange, lange Version oder eher eine Kurzversion?
Vielleicht beides.
Also die Agranulozytose kommt immer wieder auf, wenn man sich mit Metamizol beschäftigt, aber es wird total außer Acht gelassen, dass ganz viele Medikamente das machen können. Und zwar den Abfall der Granulozyten unter 500 pro Mikroliter Blut. Und da stehen zum Beispiel Immunsuppressiva und Chemotherapeutika ganz weit vorne. Aber wenn man auch in den Analgetika-Bereich guckt, Diclofenac und Ibuprofen können das genauso machen, genauso wie Antibiotika. Dann muss man auch berücksichtigen, dass Metamizol nicht nur eine Agranulozytose produzieren kann, sondern auch eine Bi- oder Panzytopenie. Und vor allen Dingen, da gibt es auch einen roten Handbrief dazu, auch zu Leberschäden führen kann, die häufiger sind als die Agranulozytose. Ich werde jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, wie die Inzidenz ist, weil wenn man die Literatur durchsieht, dann wird man feststellen, dass man da ganz unterschiedliche Aussagen bekommt. Aber letztendlich hat die PRAC, also die Pharmakovigilanz, in ihrem Fazit festgelegt, der Nutzen von Metamizol übersteigt das Risiko einer Agranulozytose. Ich persönlich hätte mehr Angst vor Anaphylaktoidenreaktionen oder dem Blutdruckabfall, wenn man es vor allen Dingen IV geht, aber bei älteren Menschen kann das auch schon bei oraler Therapie passieren. Das habe ich auch schon gesehen in meiner Praxis. Ich persönlich habe noch nie eine Agranulozytose gesehen oder dass mir ein Patient davon berichtet hat. Und in Deutschland ist es eine der häufigst verschriebenen Schmerzmittel überhaupt.
Um jetzt auf dein Angebot der Kurzfassung zu kommen, also geben wie immer aber natürlich Nutzen-Risiko-Abwägung, aber auch die Beachtung natürlich der Indikation. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, weil ja auch, so ist es in der Literatur zumindest beschrieben, häufig darauf nicht geachtet wurde und entgegen der Indikation das Medikament, also Metamizol, rezeptiert wurde und gegeben wurde.
Genau, also man muss ja generell jedes Medikament, was man einem Patienten gibt, die Indikation oder die Zulassung einhalten, sonst befindet man sich im Off-Label-Bereich. Und Metamizol hat eine ganz strenge Indikationsstellung und ist nicht dafür da, Fieber zu therapieren, wofür es häufig eingesetzt wird, sondern es ist für die Therapie des leichten bis mittelstarken Schmerzes zugelassen. Und man sollte natürlich auch beachten, was der Patient noch an Medikamenten nimmt. Vor allen Dingen die Kombination mit MTX, davon wird deutlich abgeraten, weil man festgestellt hat, dass dann die Gefahr der Agranulozytose deutlich höher ist.
Auch mit eben sehr schwerwiegenden und bis tödlichen Verläufen, eben gerade bei den älteren Patienten. Also hier so eine rote Flagge letztendlich, MTX, kein Metamizol in der Kombination. Nun ist ja aber aufgrund der Nebenwirkungen das Metamizol, so ist es zumindest Praxis in Deutschland, aufklärungspflichtig. Hast du ganz kurz einen Tipp, wie du speziell bei dieser Patientin, die ja vermeintlich nicht aufklärungsfähig ist, vorgehen würdest?
Ja, und ich habe dem Kollegen nicht ohne Grund Paracetamol als erstes empfohlen, abgesehen davon, dass es in vielen Leitlinien bei älteren Patienten sowieso als erste Stelle immer genannt wird. ist es im Gegensatz zu Metamizol nicht so stark aufklärungspflichtig. Die Patientin ist nicht aufklärungsfähig, aber sie hat eine Schenkelhalsfraktur. Die wird in der Regel dadurch versorgt, dass sie eine Osteosynthese bekommt. In dem Rahmen muss man ja den Betreuer, den es ja geben wird, aufklären, auch über die Narkose. Und dann kann man das ja schön komplettieren, indem man dann auch über die Metamizolgabe aufklärt, was man immer machen muss. Also dem Patienten gibt es Aufklärungsbögen, immer vorlegen und man muss ihm sagen, passen Sie auf, schönes Medikament, aber sollten Sie ein starkes Krankheitsgefühl entwickeln mit Geschwüren im Hals und Fieber während oder auch kurz nach der Einnahme von Metamizol, hören Sie bitte auf, das zu nehmen und gehen Sie sofort zum Hausarzt und lassen sich Blut abnehmen. Und sollten Sie einmal eine Agranulozytose bekommen haben, sollten Sie dieses Medikament bitte nicht nochmal nehmen. Man muss aber auch wissen, dass das nicht dosisabhängig ist. Also manche Patienten können das Pech haben, sie nehmen einmal Metamizol und bekommen das. Manche Patienten können das 10 Jahre nehmen und auf einmal tritt das auf. Und es kann bis zu 50 Tage nach der Einnahme auftreten. Das muss man dem Patienten sagen.
Genau, zur Ergänzung kurz, du sagtest kurz nach der Einnahme, also im Median sind es 13 Tage nach einer Einnahme, dass es auftritt. Kommen wir nach diesem Exkurs zurück zu unserer älteren Dame. Also du hast ihm ja empfohlen, erst Paracetamol, du hast es gerade gesagt, und dann eben nach Aufklärung des Betreuers oder Bevollmächtigten dann gegebenenfalls noch Metamizol. Was ist denn mit Opiaten? Warum kein Opiat?
Wenn diese Dame jetzt nach der Gabe nicht mehr sehr schmerzgepeinigt ist, würde ich auf ein Opiat verzichten, das deutlich delirogen wirken kann und auch, ich weiß nicht, wie schwer die Patientin ist, aber auch relativ schnell bei opiat-naiven Patienten, und das scheint sie zu sein, atemsuppressiv wirken kann. Natürlich muss man die Patientin weiter beobachten und gucken, ob sie weiterhin Schmerzen hat. Da sie dement ist, kann man das leider nicht mit ihr gut besprechen, sondern muss sich behelfen. Da gibt es zum Beispiel im deutschsprachigen Raum die BESD, also die Beobachtungsskala bei Demenz. Kann man im Link zu dem Podcast gerne sich runterladen. Das ist ein im deutschsprachigen Raum validierter Erfassungsbogen für Schmerz. Und er behilft sich analog bei der Erfassung Schmerzen bei Kindern eher an der Körpersprache, der Lautäußerung, der Abwehrhaltung. Man kann aber auch natürlich sich an körperlichen Hinweisen entlang hangeln, wie zum Beispiel Tachykardie, flache Atmung, Blässe und Schwitzen. Wünschenswert wäre natürlich, den Schmerz deutlich besser zu erfassen, also zu messen. Wo ist der Schmerz? Wie ist der Schmerz? Wie stark ist der Schmerz? Und da hat man festgestellt, dass bei älteren Patienten verbale Rating-Skala oder visuelle Rating-Skala deutlich besser funktionieren. Also haben sie einen starken Schmerz, haben sie weniger starke Schmerzen, haben sie keine Schmerzen, als die numerische Rating-Skala. 0 kein Schmerz, 10 ist der stärkste Schmerz, den sie sich vorstellen können. Da können ältere Menschen häufig nicht so gut mit anfangen. Aber es wäre wünschenswert, das natürlich zu messen. Wie ist der Schmerz vor der Gabe von Peritramid jetzt in diesem Fall und danach? Bei ihr muss man sich behelfen. Also man muss weiter beobachten, wenn man die Zeit hat in der Notaufnahme. Wird die Patientin ruhiger, wird sie entspannter.
Aber ganz wichtig eben überhaupt, ja, Schmerz zu messen, auch in der Folge und dann, wenn möglich, auch irgendwie zu quantifizieren. Und da komme ich gerade nochmal auf deine 4W-Fragen, weil hier würde nämlich schön eine 5. W-Frage passen, nämlich, was bringt die Therapie?
Ja, richtig, was bringt sie? Und das ist jetzt die Frage, ist die Patientin nach der Gabe von Paracetamol, Metamizol und Magnesium deutlich ruhiger und entspannter?
Ja, kommen wir zurück. Also der Kollege befolgt auch deine Anweisung oder deine Empfehlung und reevaluiert sogar nochmal nach 45 Minuten. Und er sagt dir jetzt oder er meldet dir jetzt zurück, dass sich leider ihr Verhalten überhaupt nicht verändert hat. Und er fragt jetzt ganz vorsichtig, ob er ihr nicht vielleicht doch ein Opiat geben soll, weil sie ja auch bald operiert werden muss.
Ein richtiger Gedankengang. Aber da ich im Hause bin, würde ich ihm vorschlagen, lassen Sie uns doch zusammen eine Regionalanästhesie-Verfahren machen. In diesem Fall würde ich den FICB vorschlagen. Das ist der Fascia-Iliaca-Compartment-Block. Und wenn der nicht hilft, kann man immer noch ein Opiat geben.
Finde ich eine super Idee. Und da würde ich dich bitten, ob du da jetzt ein bisschen drauf eingehen könntest und den FICB für die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Verfahren nicht kennen, ein bisschen erklären könntest.
Gerne. Das ist ein relativ einfach zu erlernendes Regionalanästhesieverfahren, das bedeckt oder deckt den Nervus femoralis und den Nervus femoralis cutaneus lateralis mit ab. Man kann das nach seinem ursprünglichen Erfinder Herrn Dahlens nach Landmarke machen oder auch mit Ultraschall, wobei ich das primär nach Landmarke mache, weil man dadurch überall im Haus diesen Block machen kann, denn man hat nicht immer überall Ultraschall. Man verwendet eine Doppelklickmethode mit einer stumpfen Nadel und zwar geht man durch die Fascia Lata und Iliaca in ein Compartment und gibt dort, weil es ein Compartment ist, eine hohe Menge an möglichst langwirksamen Lokalanästhetikum. Wir geben 40 Milliliter Ropivacain 0,2%. Ich bin kein Freund eigentlich von See One, Do One, Teach One. Aber dieses Verfahren ist dafür durchaus geeignet und dann würde ich dem Kollegen das zeigen und beim nächsten Mal kann er es schon selbst durchführen.
Also braucht man nicht immer einen Anästhesist zur Hand.
Ach, so schwer mir das fällt zu sagen, nein.
Und das reicht aus?
Also es gibt ja nie die hundertprozentige Ja-Antwort. In den meisten Fällen ist die Erfahrung, dass es deutlich besser wird und dass man überhaupt kein Opiat braucht. Ich persönlich lege diesen Block gerne vor dem Einschleusen an, warte so 20 Minuten und jeder, der in der Anästhesie tätig ist, weiß, dass normalerweise das Schleusen bei Schenkelhalsfraktur ein sehr schmerzhafter und vor allen Dingen lauter Prozess ist und die Patienten haben dadurch eine deutlich bessere Analgesie und es ist deutlich entspannter und man kann sie sogar auf die Seite lagern, um dann das zweite Regionalanästhesieverfahren anzulegen, und zwar die Spinalanästhesie. Und im besten Fall kann man komplett in diesem Setting auf Opiate verzichten.
Und so trifft es dann auch bei unserem Fallbeispiel, bei unserer Patientin ein. Also der FECB sitzt super, sie lässt sich schmerzfrei umlagern, auch dann für die Spinalanästhesie lagern. Die Operationen läuft erwartungsgemäß problemlos und so kann sie dann auch 2 Stunden postoperativ auf die Normalstation verlegt werden und hat kein einziges zusätzliches systemisches Medikament während der perioperativen Phase benötigt, was wir eben für unsere älteren Patienten ja durchaus begrüßen würden. Nun ist es ja aber so, dass irgendwann die Wirkung von unserer Regionalanästhesie nachlässt. Und vielleicht hast du da noch für den Kollegen einen Tipp oder was er für die postoperative analgetische Therapie auch über die nächsten Tage hinweg anordnen sollte, eben bei dieser speziellen Patientin.
Bei der Schenkelhalsfraktur ist es ja so, dass es relativ schnell zu einem Ablassen der Schmerzintensität kommt, im Gegensatz zu anderen endoprothetischen Verfahren. Also in diesem Fall könnte es sogar sein, dass ganz auf Opiate verzichtet werden kann. Aber wenn es nicht der Fall ist, würde ich weiter an die WHO, das WHO-Stufenschema verweisen. Und da würde ich die Stufe 2 nehmen, also mit einem schwachen Opiat, wie es immer so schön heißt, therapieren. Dabei würde ich eher Tilidin nehmen in Anbetracht der eingeschränkten Nierenfunktion, weil der Metabolit, das Nortilidin, wird zwar auch über die Niere ausgeschieden, akkumuliert aber nicht so stark, wenn Sie jetzt zum Beispiel Morphin nehmen würden. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass Sie eine zeitliche Begrenzung mit reinnehmen, also für 1-2 Tage und dann wieder reevaluieren. Aber auch bei den anderen Medikamenten. Also wenn jetzt unsere ältere 88-jährige Dame am 5. Tag ganz zufrieden an der Bettkante sitzt und ihren Morgenkaffee genießt und die Schwester jetzt das Metamizol in der Hand hat und ihr da hinstellen will, könnte sie sich durchaus die Frage stellen, braucht sie das überhaupt noch? Also immer wieder hinterfragen, die 5. Frage, was bringt mir das? Und wenn die Patientin gut schmerzeingestellt ist, kann man die Therapie auch früher zum Beispiel beenden.
Und kannst du vielleicht noch was zu COX-2-Hämmern sagen?
Inwiefern?
Würdest du das bei älteren Menschen empfehlen?
Ja, also ich ordne häufig COX-2-Hämmer an. Die sind vor allen Dingen bei Knochenschmerzen sehr gut wirksam, auch wenn es andere Komorbiditäten gibt, wie zum Beispiel eine KHK. Ich würde eine niedrige Dosierung wählen und das Dosierungsintervall deutlich verlängern, also jetzt zum Beispiel Celecoxib 100 Milligramm einmal am Tag für 3-4 Tage. Wir reden ja jetzt über die Akutschmerztherapie. Das hat sicherlich nichts in der chronischen Schmerztherapie unbedingt etwas zu suchen, wenn man jetzt diese Patientin betrachtet. Aber bei der akuten Schmerztherapie, wenn es nicht hilft, auch ein Opiat zu geben, weil es heißt ja nicht, dass jeder Schmerz opiatsensibel ist, aber das würde hier zu weit führen, kann man das durchaus nehmen. Wichtig, wie gesagt, ist zeitliche Begrenzung und es nicht einfach weiter tickern lassen.
Und immer täglich, du hast es gesagt, reevaluieren und natürlich auf Begleiterkrankungen und Kontraindikationen achten, wie wir das ja bei allen Medikamenten machen müssen. Gut, hast du vielleicht noch weitere Aspekte in der Therapie des Schmerzes bei älteren Patienten?
Ja, wir sind jetzt nur auf die medikamentöse Therapie eingegangen. Was mir noch sehr wichtig ist, ist festzuhalten, dass es ja auch nicht-medikamentöse Therapien gibt. Und das fängt ganz banal an. Schmerz ist häufig eine negativ behaftete Emotion und sie wohnt in einer WG mit anderen negativen Emotionen wie Angst, Trauer, Depression, Wut. Und es ist häufig schon sehr hilfreich, wenn man einen etwas positiv gestimmteren Mitbewohner da reinbringt. Um jetzt das konkrete Beispiel dieser 88-jährigen Patientin in der Notaufnahme zu nehmen, das ist für sie eine wahnsinnig stressige Situation mit sehr viel Angst. Ich weiß nicht, ob sie ihre Hilfsmittel dabei hat, also ob sie alles sieht wirklich, ob sie es hört. Es gibt ganz viele neue Menschen, die um sie herum wuseln. Und häufig ist der Kontakt, den sie hat, mit Schmerz verbunden. Also wenn man diese Patientin jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Ruhe bringt, also die Türen schließt, eine festere Bezugsperson und einfach mal in eine warme Decke hüllt und sie nicht nur zum Umlagern berührt, kann das durchaus schon dazu führen, dass sich die Patientin beruhigt und dass dadurch auch das Stresslevel und das Schmerzniveau sinken. Man kann aber auch zum Beispiel im perioperativen Setting eine Tens-Therapie anwenden. Das kennt man eher aus der chronischen Schmerztherapie, also die transkutane elektrische Nervenstimulation. Man hat aber festgestellt, dass es durchaus bei akuten Schmerzen Sinn macht und auch bei älteren. Das könnte man auch zum Beispiel nehmen, um nur zwei Aspekte zu nennen.
Vielen, vielen Dank, dass du da nochmal auf diese Punkte eingegangen bist. Das sind ja Punkte, die wir auch in der Delirprophylaxe und Therapie, hier der Hinweis auf unsere Delirfolgen, ja ausführlich thematisiert haben. Und das ist eben so, so wichtig bei unseren älteren Patienten, dass wir eben nicht nur in die Schublade der Pharmakotherapie greifen, sondern eben auch noch das Umfeld, sage ich jetzt mal, optimieren, so ein bisschen banal gesagt. Im Grunde sind wir durch mit der Folge und das war unglaublich viel Informationen in kürzester Zeit und vielleicht könnte ich dich bitten, die wichtigsten Punkte, die du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mitgeben möchtest, nochmal zusammenzufassen.
Ich versuch's. Also erstens, seien Sie bitte vigilant für Schmerzen im Alter. Nur weil es dann zum Altern dazugehört, heißt es nicht, dass man es nicht therapieren sollte. Erfassen Sie im besten Fall den Schmerz, also wo ist der Schmerz? Welche Art des Schmerzes? Schmerzintensität? Bei dementen Patienten können Sie sich mit dem BESD behelfen. Machen Sie vor allen Dingen auch eine Verlaufskontrolle. Wenn Sie ein Medikament geben, dann hangeln Sie sich anhand des WHO-Stufenschemas entlang. Bei dieser Patientin war es ja relativ einfach. Sie hatte ja nicht wirklich eine ausgeprägte Polypharmazie. Sollten Sie dem Ganzen mal begegnen, können Sie sich mit der Priskusliste noch behelfen. Auch diesen Link finden Sie auf der Podcast-Seite vor. Und wenn Sie dann Ihr Medikament dosieren, egal was es ist, machen Sie es nicht nach dem globalen Tenor höher, weiter, schneller, mehr, sondern geben Sie weniger, Verlängern Sie das Dosierungsintervall und nehmen Sie es auch mal wieder weg, wenn Sie merken, dass der Schmerz nachlässt. Denken Sie bitte an Regionalanästhesie als Alternativverfahren oder Zusatzverfahren. Und Sie können sich anhand der 5W-Fragen behelfen, welches Medikament Sie letztendlich aus Ihrem Portfolio dann nehmen.
Vielen Dank für diese super Zusammenfassung. Ganz am Schluss, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch sagen möchtest? Ich glaube, es ist alles gesagt fast.
Ja, also ich muss noch mal sagen, das ist halt hier Folge über den akuten Schmerz und die akute Schmerztherapie. Die chronische Schmerztherapie ist schon ein wenig unterschiedlicher. Da haben durchaus Opiate auch im Dauergebrauch eine Berechtigung bei einer speziellen Patientengruppe. Also ich möchte noch mal sagen, ich habe jetzt nichts gegen Opiate, aber man sollte bei diesen älteren Menschen durchaus vorsichtig damit sein.
Das war eine super Überleitung und Brücke zur chronischen Schmerztherapie. Und hier direkt die Einladung an dich für die nächste Podcast-Folge.
Ich habe es mir selbst zuzuschreiben.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühe, uns die Akutschmerztherapie beim Älteren hier näher zu bringen. Und damit darf ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern danken, dass sie eingeschaltet haben, dass sie zugehört haben. Danke allen, die den Podcast abonniert haben. Und wie immer Rückmeldungen oder Kritik, Feedback gerne @podcast@sfhmünster.de. Und möchtest du noch irgendwas ergänzen?
Ja, ich möchte mich nochmal für die Einladung bedanken und für die weiteren Podcast-Folgen und dein Projekt, das ja ein Pilotprojekt ist, in Münster, wünsche ich dir weiterhin alles, alles Gute.
Dankeschön und danke dir nochmal. Und damit sage ich Tschüss und wir sagen Tschüss.
Tschüss.